bei EU-Partnern gehen wir als Bundesnachrichtendienst nicht spazieren. Ja, also schon gar nicht, wenn wir es täten, dann eigentlich nur mit Wissen und Wollen der Gastgeber. Terrorismus als solcher ist ja nun ein extrem vielgestaltiges Phänomen, weltweit, in jedem Land unterschiedlich. Terrorismus ist eine, wie soll man sagen, eine Daseinsform, die sich ja aus mehrheitlich sozialen Realitäten heraus entwickelt. Sie wissen, wie viele in Deutschland in der NSDAP waren, weil sie einfach mussten oder meinten, es wäre halt besser für sie. Wenn sie die alle mit Feuer und Schwert dann herausgejagt hätten, erst wäre dann keiner übrig geblieben. Sie hätten die Bundesrepublik Deutschland gar nicht auf die Beine stellen können.
Und herzlich willkommen zum Macht was Podcast, liebe Hörer. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, passend zur zum Start von James Bond, wie wir gerade schon im Vorgespräch kurz andiskutiert haben, einen ehemaligen hochrangigen Beamten des Bundesnachrichtendienstes BND habe ich sozusagen vors Mikrofon bekommen. Gerhard Konrad ist hier. Herr Konrad, schön, dass Sie da sind, beziehungsweise uns zugeschaltet hier aus Berlin nach Hamburg ins provisorische Podcast-Studio. Wir wollen heute über den Bundesnachrichtendienst sprechen. Was macht der eigentlich so? Vielleicht können wir auch ein bisschen in die operativen, tagesaktuellen Themen einsteigen. Afghanistan ist ja so ein Stichwort, was in den letzten Wochen durch die Presse ja auch zurechtgegangen ist, sehr, sehr intensiv. Und vielleicht zur zeitlichen Einordnung. Wir haben heute weiß ich gar nicht ganz genau. Heute haben wir den 23. September und nächsten Donnerstag wird erst James Bond veröffentlicht. Demzufolge haben wir noch ein bisschen Zeit. Und wir gucken einfach mal ein bisschen zurück, auch auf Ihre Karriere. Sie erzählen uns ein bisschen was, wie der Bundesnachrichtendienst funktioniert. Und nach dem Podcast sind wir alle viel, viel schlauer.
Ja, zumindest ich. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Siegler. Zu meiner Person. Gut, ich bin Jahrgang 1954, deswegen bin ich natürlich auch schon pensioniert. Bin promovierter Islamwissenschaftler, also Orientalist, Islamwissenschaftler. Habe auch Politologie und Völkerrecht gemacht, damit die Promotion auch rund wird. Habe zunächst mal in Bonn mit Forschung und Lehre begonnen, bin aber dann schon 1990 in den Bundesnachrichtendienst eingetreten. Das kam auch daher, da ich zuvor schon gut 10 bis 15 Jahre als Reserveoffizier im sogenannten militärischen Nachrichtenwesen, also in der Lagearbeit im Verteidigungsministerium, tätig war, im Führungsstab der Streitkräfte, wie sich das damals bezeichnete, und da schon die ganzen Nahostkriege und Mittelostkriege sozusagen mit beobachten, kommentieren konnte. Und dadurch war ich natürlich auch im Dienst bekannt und fragte mich dann, ob ich wollte. Und dann habe ich leichtfertig, wie ich von Natur aus bin, gesagt, ich will. Wie schon gesagt, 2019 pensioniert. Letzte Verwendung vor der Pensionierung war nochmal ein bisschen ungewöhnlich. Das ist die Funktion des Director European Union Intelligence Assessment Center, EU-INCEN in Brüssel. Da war ich 3,5 Jahre EU-Beamter, bin also sozusagen quasi ausgeschieden aus dem Dienst. Und weisungsgemäß sozusagen habe ich weisungsgemäß beworben und weisungsgemäß auch die Ausschreibung gewonnen. Ja, und habe dann 3,5 Jahre auch weisungsgemäß, aber jetzt aus Brüssel weisungsgemäß, nicht wahr, diese Abteilung des Europäischen Auswärtigen Dienstes, EU-INCEN, betrieben und natürlich auch weiterentwickelt, hoffe ich jedenfalls. Das ist letzten Endes ein Auswärtestab, der dem hohen Repräsentanten, damals der hohen Repräsentantin Mogherini und auch dem Rat und auch der Kommission, ja, außensicherheitspolitische Lageanalysen gibt. Auf der Ebene Top-Entscheidungsträger. Das heißt also kurz, knapp und beleidigend. Das liest gar keiner.
Dann vielleicht kurz zur Einordnung. Also das heißt, in den 80er Jahren haben Sie quasi, Sie waren aber nicht Teil des MAD, also des Militärischen Abschirmdienstes, was ja einer der drei deutschen Nachrichtendienste ist, neben dem Bundesnachrichtendienst und dem Bundesamt für Verfassungsschutz, wie ich gelernt habe. Sie haben aber mit den Kollegen des MADs zusammengearbeitet, aus dem Ministerium heraus, oder?
Jein. Der MAD ist ja nichts anderes als das militärische BFV. Das ist also ein Abschirmdienst, ein Abwehrdienst, der macht Gegenspionage und, wie Sie wissen, auch Radikalisierungsprophylaxe, etc. pp. Und materielle Sicherheit, das heißt angezündete Kasernenbetten, von da an aufwärts. Ja. Und wichtig im Ausland, Sicherheit der Premises, also der Feldlager etc. Ja. pp. Aber das ist ein Innendienst, eben ein innermilitärischer Dienst. Das militärische Nachrichtenwesen ist kein Nachrichtendienst, sondern das sind die Soldatinnen und Soldaten, die zum Beispiel im Feld ausschwärmen mit Uniform, das haben sie in Afghanistan oder auch auf dem Balkan gesehen, und dann in dem Einsatzbereich der Truppe auf Notable zu gehen, auf andere Bürger, sagen, Hallöle, ich bin von ISAF oder sonst was, nicht mehr, und wie geht's euch denn so und wie ist denn hier die Lage? Die machen auch Feldnachrichtentruppe, also Fernspäher und all das, also militärische Aufklärung. Das sind aber keine Geheimdienstler. Die haben keine sogenannten nachrichtendienstlichen Mittel zu Gebote, sondern die arbeiten in Anführungszeichen offen.
Ja.
Ja, das ist der Unterschied. Und die werden deswegen auch nicht vom PKGR kontrolliert, also von den parlamentarischen Kontrollinstitutionen des Bundestages. Das militärische Nachrichtenwesen, deswegen heißt es auch nicht militärischer Nachrichtendienst, nicht kontrolliert. Wir haben nur einen militärischen Nachrichtendienst, das ist der Bundesnachrichtendienst. Der ist zivil und militärisch.
Ja,
das heißt. Im Gegensatz zu vielen anderen Staaten, in denen sie ja zwei getrennte Dienste haben, die CIA zum Beispiel und die DIA in den USA.
Ja, das heißt, das PKGR ist nicht zuständig für den MAD, doch.
Das ist ein Nachrichtendienst, ja. Also MAD, BFV und BND sind die drei, ich nenne es jetzt mal geheimen Nachrichtendienste des Bundes.
Ja.
Diese drei unterstehen der parlamentarischen Kontrolle.
Ja, okay, weil wir hatten ja vor einiger Zeit den Roderich Kiesewetter, den Vorsitzenden des PKGR, auch hier bei uns im Podcast, und den hatte ich damals so verstanden, dass er für alle drei zuständig ist.
Das ist richtig, ja.
Sie haben jetzt gerade schon gesagt, an welchen Stellen der Bundesnachrichtendienst unter anderem arbeitet, also auch im militärischen Bereich. Vielleicht gehen wir noch mal kurz darauf ein. Wir müssen es auch gar nicht ganz lang machen, weil das hat die Frau Kalbitzer schon mal, die Pressesprecherin des BND, schon mal bei uns vor dem Mikro erläutert. Aber noch mal für die Hörer, die vielleicht die Folge nicht gehört haben, vielleicht können Sie kurz mal den BND vorstellen als Organisation und welche Aufgabenbereiche fallen in deren Arbeitsgebiet.
Ja gut, wie schon gesagt, der Bundesnachrichtendienst ist der zivile und militärische Auslandsnachrichtendienst. Er sammelt, er erhebt Informationen mit nachrichtendienstlichen Mitteln, also unter Abdeckung, geheim, so dass es letzten Endes diese Erhebung nicht erkannt wird, im Ausland. Wichtig auch hier, das Operationsfeld des Bundesnachrichtendienstes im Ausland. Er beschafft diese Information, das steht im BND-Gesetz auch sehr schön drin, nicht mal die von außen sicherheitspolitischer Relevanz oder Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland. So, was ist das alles? Das ist eben nicht nur klassisch Außenpolitik, Sicherheit und militärische Potenziale. Es sind auch, und Intentionen, Aktionen, also außenpolitischer Natur von Staaten, die uns nicht mögen. Das geht ja sehr stark auch darauf, dass man aufklärt, man klärt auf, potenzielle Gegner oder schwierige Staaten. Ja, man klärt auf, insbesondere unter dem Aspekt der inneren Stabilität und dem Aspekt Risiken von Bürgerkriegen oder bilateralen, trilateralen Kriegen. Und zwar deswegen, weil ja Deutschland wie alle anderen Staaten da keine Zuschauer sind. Ja, die Zeiten haben sich ja nun schon seit langem geändert. Jeder Krieg betrifft auch unmittelbar deutsche Interessen, andere auch, also ausländische Interessen. Schon da aufgrund der Tatsache, weil eben die Bundesrepublik Deutschland fast in allen Staaten dieser Welt auch vertreten ist. Nicht nur mit der Botschaft, sondern auch mit Wirtschaft. Staatsangehörige leben da. Das heißt also, kommt die Schutzverpflichtung auch letzten Endes für die deutschen Staatsangehörigen im Ausland. Insofern Schutz, dass man rechtzeitig, wenn es geht, warnt. Man sagt, ihr lieben Kinderlein, bald gibt's Knatsch dort, schaut mal zu, ob er rauskommt. Das nennt man dann Reisewarnung des Auswärtigen Amtes.
Ja.
Also die basiert aber sehr häufig eben dann auch auf den Erkenntnissen des Bundesnachrichtendienstes.
Ja.
Also Stabilität, Sicherheit, terroristische Gefährdungselemente, auch da wiederum, Terrorismus besteht in vielen Drittstaaten, kommt aber ganz gerne auch mal, schaut mal auch ganz gerne bei uns vorbei.
Ja, das heißt, wenn ich da einhaken darf, ich war vor einem gar nicht so vielen Jahren mal im Kosovo. Mhm. Bin dort hingeflogen und habe tatsächlich mal online geguckt, wie ist da eigentlich gerade so die Stimmung.
Ja.
Und bin auf der Seite des Auswärtigen Amtes dann auch gelandet. Und Informationen, die dort stehen, die sind mit hoher Wahrscheinlichkeit dann zum Beispiel auch über den Bundesnachrichtendienst beschafft worden.
Gut möglich, gerade wenn es um Stimmungslagen etc. geht, schauen Sie, da müssen Sie ein breites Spektrum ansetzen. Nicht? Die Stimmung, das können Sie ja hier bei deutschen Verhältnissen sagen. Wie bestimmen Sie die Stimmung?
Ja.
Nein? Das müssen Sie im Grunde über Medien, welche Art auch immer, machen. Da rennen Sie nicht als Geheimwilli rum, nicht? Und fragen ganz geheim. Sie können als Geheimwilli nur einen dortigen Sicherheitsdienst fragen und sagen, wie seht ihr die Lage, die ihr mit euren Mitteln erhoben habt? Ja, das führt dann manchmal dazu, dass der dortige Sicherheitsdienst Ihnen die Story vom Pferd erzählt.
Okay.
Ja, alles unter Kontrolle, alles gut, alles wunderschön. Auf diese Weise haben wir den arabischen Frühling erfolgreich verpasst.
Ja. Ja,
der tunesische Sicherheitsdienst hat bis zu 2 Stunden, 3 Stunden, bevor der damalige Ben Ali nicht entfleuchte, Afghanistan, ich hörte Trapsen, ja, hat gesagt, alles gut. Ja, und die westlichen Dienste, die auf die tunesischen Dienste gehört haben, nicht wahr, fanden auch alles ganz gut, bis dann eben die Sache zusammenbrach. Also das heißt, das erzähle ich deswegen auch, weil eben die Erhebung mit eigenen Mitteln, hier würde man über Social Media Analysis zum Beispiel gehen, ja, das heißt also quantitativ erfassen, Wutschreie im Internet oder in den Social Media, da können Sie durchaus etwas und das lokalisieren und sagen, im Lande X ist in der Region Y der Teufel los.
Ja.
Ohne dass irgendein Mensch von uns da wäre. Ja? Und ohne dass uns ein anderer erzählen muss. Ne? Das ist zum Beispiel also eine Möglichkeit. Also solche Dinge, wie auch über Imagery Intelligence, also Satellitenaufklärung, dann kann man von oben nochmal gucken, wie der Teufel von oben aussieht, ne? Nicht nur eben über die elektronischen Medien. So können Sie also zum Beispiel mit technischer Aufklärung Erkenntnisse gewinnen, die dann von unmittelbarer Bedeutung sind. Sie können daraus ableiten, was müssen wir vom Auswärtigen Amt her tun? Reisewarnung, gegebenenfalls Hilfestellung, humanitäre Hilfestellung, ja, etc. Wer sitzt wo und kann wie erreicht werden? All diese Dinge sind sehr stark vom Bundesnachrichtendienst mit diesem Instrumentarium abzudecken. Parallel dann wieder sogenannte echte Geheimdienstarbeit ist natürlich Penetration von terroristischen Netzwerken. Technischer, mit technischen Mitteln oder aber eben auch mit menschlichen Mitteln, ganz heißes Eisen. Rechtlich gesehen und natürlich auch operativ sicherheitlich. Wenn Sie wollen, können wir da später drüber reden. Aber das gehört dazu. Und dann ganz, ganz, ganz wichtig, leider Hybrid Threats, wie das in Neudeutsch heißt, hybride Bedrohungen. Das hat nur am Rande was mit Desinformation zu tun, hat natürlich damit was zu tun, geht aber praktisch über das ganze Spektrum von Propaganda, Desinformation, Subversion, das heißt also Aufstachelung von Aufstachelung von internen Konflikten bis hin zur Unterstützung von Sezessionsbewegungen, Terrorismus etc. bis hin zur Entsendung kleiner grüner Männchen, wie man das dann so schön nannte, nach 2014.
Ja.
Das heißt also von Soldaten, die ohne Hoheitsabzeichen etc. pp. Die Krim lässt grüßen oder auch Ostukraine ihren Gefechtsdienst dort versehen.
Ja.
Das alles wird zusammengefasst unter Hybrid Threats, das heißt, welche Phänomene bedrohen massiv die eigene Sicherheit, auch Überlebensfähigkeit, wenn es schrecklich kommt, gerade bei Cyber Operations. Ja. Wer sind interessierte Akteure in dem Feld? Ja? Was für Planungen stecken dahinter? Das sind klassische, dann nachrichtendienstlich aufzuklärende Elemente.
Ja, das heißt, wenn man so die drei Themen sich anguckt, das eine ist, man betrachtet das öffentliche Leben sozusagen, also man über Satellitenbilder, über die Beobachtung von Social Media etc. und kriegt ein Gefühl für Stimmung und Bewegung in einem bestimmten Land. Mhm. Das zweite ist, man ist wirklich vor Ort, also mit Kontaktpersonen, die in Organisationen wie dem IS vielleicht arbeiten. Und
oder,
dann Informationen
oder halt
weiter.
Eben Signal Intelligence, ne? Oder versucht es eben über das Abhören von sozusagen Kommunikation der Bösewichte, nicht
wahr? Ja.
Der Terroristen, entsprechende Informationen über Struktur, über Akteure, über geplante Operationen etc.
Ja.
Zu gewinnen.
Ja. Und das dritte ist dann das Hybrid, jetzt habe ich den Begriff direkt wieder verloren.
Hybrid Threats,
das ist dann im Prinzip auch sowas, dass man sagen kann, okay, ähnlich wie auf der Krim, es mag sein, dass dort Organisationen unterwegs sind, die nicht offen zuordnenbar sind.
Ja.
Genau. Und die müssen erkannt werden. Und dann wird sozusagen aus dem Informationscocktail abgeleitet, was bedeutet das eigentlich, wenn die Krim besetzt wird, von wem auch immer, für die deutsche Sicherheitslage.
Zum Beispiel, oder Sie müssen, die Krim ist hier nur das Beispiel für den Modus operandi, was eben in diesem Fall dann die Russen mehr oder weniger in Vorbereitung der Besetzung der Krim so alles an Operationen, ne, das nannte man mal früher Special Measures. Ja? Das ist ein ganz alter Modus, ne, der ist nur durch die Cyberdimension, dadurch, dass sie eben so viele Dinge jetzt digital machen können und damit viel schneller und viel breiter angelegt, hat das Ganze eben nochmal eine neue Qualität bekommen. Sie können heute eben mit einer Cyber Network Operation, wie es so schön heißt, als CNO, können Sie eben, wenn Sie wollen und können Sie ihnen eben Ihr Licht ausschalten und Sie kriegen es nicht mehr an.
Ja,
ja. Sie können kritische Infrastruktur, Sie kennen das heutzutage sehr stark im Bereich der Cyberkriminalität, also Ransomware, ne, ja, dass Sie also in der Tat sagen, ich schalte dir das Licht ab und wenn du mir eine kleine Summe zahlst, dann schalte ich es dir wieder an.
Ja.
Ne? So, das können Sie aber natürlich auch so machen, ne, dass Sie damit Großschadensereignisse hervorrufen.
Ne? Ja.
Und ist alles, vorne rum ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Uns kein Krieg erklärt, kein Panzer rollt, kein Schuss fällt, nicht mehr, bloß der Gegner geht in die Knie.
Ja. Wenn ich jetzt so ganz spontan auf die Themen schaue und mir angucke, was gibt's so in unserer näheren Umgebung an potenziellen Krisenregionen, da fallen mir innerhalb der EU zum Beispiel Katalonien ein, mit den rund um Barcelona möchte man gegebenenfalls nicht mehr zu Spanien gehören, aber es gibt ja auch die Thematik, dass Schottland im Zweifel versucht, nochmal ein Referendum zu machen und es dann darum geht, irgendwie bleibt Großbritannien eigentlich Großbritannien oder verabschiedet Schottland sich.
Das sind Little ja England, ja.
Das sind ja Themen, die Deutschland schon mehr oder weniger direkt betreffen. Mhm. Können wir einfach davon ausgehen, dass der Bundesnachrichtendienst tatsächlich auch in Schottland ganz genau drauf schaut und vielleicht in der katalonischen Unabhängigkeitsbewegung auch den einen oder anderen Kontakt hat, um dort permanent auf dem Laufenden zu sein und im Zweifel Heiko Maas oder Angela Merkel oder wer es dann demnächst auch immer sein mag, irgendwie auf diesen Positionen informieren zu können, dass sie sagen können, übrigens, übermorgen sind wieder Massendemonstrationen in Barcelona, die gegebenenfalls auch gewalttätig werden können?
Ungern deswegen, Sie haben jetzt Beispiele genannt, die EU-Partner betreffen. Und bei EU-Partnern gehen wir als Bundesnachrichtendienst nicht spazieren. Ja, also schon gar nicht, wenn wir es täten, dann eigentlich nur mit Wissen und Wollen der Gastgeber. Das kann durchaus passieren im Rahmen von ND-Zusammenarbeit, dass die Briten zum Beispiel oder eben die Spanier sagen, okay, lassen wir eine gemeinsame Operation laufen mit Personen, die lieber mit den Deutschen zusammenarbeiten als mit den Spaniern oder den Briten. Ne? Sowas ist möglich, aber ansonsten tun wir das nicht. Nein, hier arbeiten wir mit den betroffenen Staaten und Diensten zusammen. Und wir schauen natürlich, wenn wir diese Beispiele nehmen, die sind durchaus illustrativ, wir schauen da weniger dann auf die Ereignisse vor Ort, aber auf die Einflussnahme von außen, also zum Beispiel Russland. Russland hat ja einen guten Ruf gerade bei Katalonien gehabt, hat das sehr nett geholfen, nicht wahr? Das können Sie aber dann durch Russland aufklären.
Ja, okay.
Ja? Nicht? Und dann kommen wir eher und kommen auf die Spanier zum Beispiel zu und sagen, ihr Lieben, ne, wisst ihr schon? Meistens sagen die, ja, wissen wir schon. Also, so ist nicht, aber manchmal ergänzt man sich da.
Ja?
Da haben wir dann einen gemeinsamen sozusagen Gegner.
Ja, okay. Das heißt, man erfährt dann, ich nehme mal nehm Russland auch nochmal sowas wie China zum Beispiel mit dazu, wo man dann sagt, irgendwie, da haben wir folgende Erkenntnisse gewonnen und lieber Boris Johnson oder wer auch immer, nachdem, wo es gerade so ein bisschen ruckelt, wir können euch die Informationen zur Verfügung stellen.
Ja.
Die Abspaltungstendenzen, die es bei euch gibt, die zum werden Beispiel unterstützt aus Moskau.
Zum Beispiel. Genau so. Und zwar auf die und jene Weise, nicht? Oder strategische Einkäufe, nicht? Wenn wir mal die Chinesen nehmen, nicht? Das ist häufig auch zum Teil offen erkennbar, aber dass man sagt, wenn Sie an 5G, eine 5G-Technologie zum Beispiel, denken an Huawei, ja, dass man da relativ deutlich über 2-3 Jahre den Punkt machen konnte und auch nachweisen konnte, ne, dass halt wie jede Firma in China nicht die Berichtspflicht und die Folgepflicht zu den dortigen Diensten festgelegt ist. Das ist zum Teil gesetzlich festgelegt, ja, und meistens wird es auch getan. Ja, und so, dass sie dann sagen, okay, wenn ihr das und das kauft, habt ihr hinten dran nicht eine Institution hängen, die Fragen aufwirft, um es diplomatisch auszudrücken.
Ja, ja. Was mich auch noch interessiert, wo Sie gerade sagten, dass wir auch gerade, wenn es Themen innerhalb Europas oder der EU geht, dass wir da eher partnerschaftlich mit den Ländern unterwegs sind, da ist dann schon so, dass wir uns da so ein Tick weit auch von den USA unterscheiden, die ja ich sag mal, Frau Merkel kann ein Lied davon singen, im Zweifel auch mal irgendwo reinhören, wo sie nicht reinhören sollen, auch bei Partnern.
Ja, sie kennen ja seit 2013, nicht? Sie kennen auch das geflügelte Kanzlerinnenwort, nicht mal ausspähen unter Freunden geht gar nicht. Dann muss man tief seufzen und sagen, geht doch. Ja. Sie wissen auch, dass legislativ in Deutschland hier auch erst einmal dann auch für den BND entsprechende, ich nenne es jetzt mal, Brandschutzmauern eingezogen worden sind. Ne? 2016 und jetzt nochmal 2020 beziehungsweise dann 2021 in der jüngsten Gesetzgebung. Ja? Wo allenfalls noch, das ist dann mehr die technische Aufklärung, ja, es gilt aber mutatis mutandis für den Rest auch, wo überhaupt, unter welchen Umständen bei Freunden und Partnern, wie soll man sagen, hinter die Kulissen geschaut wird, ohne dieselben.
Ja, ja. Jetzt sind wir tatsächlich schon relativ stark operativ sozusagen geworden in der Arbeit. Ich würde ganz gern für die Hörer nochmal, vielleicht können Sie nochmal Ihre persönlichen Arbeitsgebiete kurz umreißen, damit die Hörer nochmal ein Gefühl dafür kriegen, woher die Kompetenz kommt, die sie jetzt gerade ausstrahlen und woher das Wissen oder wo das Wissen über die Jahre generiert wurde. Vielleicht da einen kurzen Abriss nochmal, das wäre schön.
Ja, ganz kurz. Wie schon gesagt, 1990 bin ich eingetreten und bin als Orientalist, auch wenn Sie so wollen, angeworben worden. Das heißt, man wollte jemand haben, der von der Region, zumindest schon mal von wissenschaftlicher Seite, lebenspraktischer Seite etc. was versteht, sprachlich natürlich auch. Und deswegen bin ich dann wunderlicherweise auch in dieser Region über viele Jahre tätig gewesen. Erstmal im analytisch auswertenden Bereich, was ja nahe liegt, Berichterstattung geschrieben über Stabilitätsrisiken, über Kriege. Ich bin am 1. August 1990 angefangen, nicht? Am 2. August 1990 hat Saddam Hussein Kuwait einen kleinen Besuch abgestattet. Und meine Zuständigkeit war just diese Region.
Sie hatten damit aber nichts zu tun dann, ja?
Doch, ich habe das vorher natürlich so eingerichtet, damit ich groß rauskomme. Nein, aber ich war mehr oder weniger ein Pseudo-Opfer, wenn Sie so wollen. Ne? Weil ich dann gleich von 0 auf 100 loslegen musste. Gott sei Dank kannte ich eben die ganzen Verhältnisse eben aus meinen Vorverwendungen im Verteidigungsministerium recht ordentlich. Sonst ist das natürlich etwas, was gar nicht geht. Da beschreiben Sie nur Unsinn. Ne? Ja. Also das waren sagen wir, die ersten ob 7, 8 Jahre. Dann wechselte ich in den sogenannten operativen Bereich, also Quellenführung etc. pp., auch mit dem Bezug zur Region und recht schnell dann in eine Auslandsverwendung. Das war dann die Residentur in Damaskus, Syrien, Ende der 90er, frühen 2000er, in der einer sogenannten guten alten Zeit, in der die Folgen des Bürgerkriegs im Libanon so weitgehend überwunden waren und der berühmte Bürgerkrieg in Syrien noch gar nicht angefangen hat. Ja, hatte ich also richtiges Glück. Von dort aus, nach etwa 4 Jahren, zurück nach Deutschland, Aufbau damals nach 9-11, wenn Sie denken, ne, 2002 bin ich zurückgekommen, 9-11 war also noch recht frisch, damals baute man dann wie wahnsinnig Terrorismusabwehr und Aufklärungsabteilung auf, auch natürlich im BND, da war ich dann recht kräftig involviert und zugleich dann aber auch zwischen 2002 und 2011, also eine ganz schöne Stange Zeit, in sogenannten humanitären Vermittlungsoperationen in Nahmittelost. Im Klartext heißt das, gut, wer es Geschichte kennt, weiß es, andere werden es nicht mehr wissen, Israel hat ja auch einige Kriege führen dürfen oder müssen im Libanon und hat dort Soldaten verloren, auch eben missed in action, also nicht killed in action. Und es gab also einiges zu bereinigen, etwa aus der Konkursmasse der Kriege, Gefangenenaustausch, auch Austausch, Repatriierung von Opfern etc. pp. Und da war der Ansprechpartner natürlich Hezbollah. Hezbollah kam ja nun aus einer recht gewalttätigen, zwangsweise aus dem Bürgerkrieg, terroristischen Ecke und war natürlich kein Freund Israels und kein staatlicher Partner. Da war die Frage, wie geht man damit um? Der BND hatte da schon in den 90er Jahren, da hatte ich nichts damit zu tun, schon erste gute Erfolge erzielt, auch dadurch, dass er eben auch mit Iran, Bundesrepublik Deutschland, Kohl, Genscher, Mechter, mit Iran eine halbwegs tragfähige Basis hatte. Und da bin ich dann mehr oder weniger in den späteren Austauschaktionen sozusagen als Angehöriger des Verhandlungsteams reingerutscht.
Das heißt, Sie haben dort im Prinzip ja in einer Situation, wo man auf den ersten Blick sagen würde, betrifft Deutschland nur sehr, sehr bedingt, weil
direkt überhaupt nicht.
Eher ein Israel-Thema. Mhm. Kann man da sagen, da haben Sie Kollegen vom Mossad irgendwie unterstützt oder
ja, wir haben letztlich den Kontakt. Schauen Sie, der Punkt ist, Sie müssen ja verhandeln. Wenn aber die Parteien nicht miteinander reden, dann brauchen Sie eben einen Mediator. Irgendjemand, der eben dann tatsächlich daneben sitzt. Nicht? Und ich habe jetzt hier im Augenblick gerade ein...
Das war ein Telefon?
Ja, leider, ja.
Kein Problem.
Das heißt also der Zwischengänger, wenn Sie wollen. Ne? Sie brauchen, das ist eben der Mediator. Nicht? Und die Parteien schießen aufeinander, reden aber nicht miteinander. Und sie brauchen dann Personen des beiderseitigen Vertrauens. Ja? Und dann muss es auch noch geheim gehalten werden. Denn es wird über Dinge gesprochen, die man in der Öffentlichkeit so lange nicht preisgeben darf, solange der Deal, sozusagen die Übereinkunft nicht getroffen worden ist. Es gibt, das Wesen von Geheimverhandlungen ist ja, dass sie erstmal sogar als nicht nur im Inhalt, sondern manchmal auch die Tatsache als solche geheim zu halten sind, dass der Erzfeind A mit Erzfeind B spricht. Ist ja manchmal wieder politisch, nicht innenpolitisch, auf beiden Seiten möglicherweise als Verrat gesehen. Da kommt dann auch die Stunde der Geheimdienste oder der geheimen Nachrichtendienste, denn die Diplomatie lässt sich normalerweise heutzutage nicht mehr als Geheimdiplomatie organisieren.
Aufgrund
der Transparenzgebote, nicht wahr, etc. pp. Sie landen ganz schnell im Parlament oder sonst wo in den Medien.
Ja. Und danach haben Sie dann den Job bei der EU bekommen?
Ja, also das waren eben insgesamt 9 Jahre. Das waren verschiedene solche Mediationen mit Hezbollah und auch mit Hamas. Eine jährt sich jetzt zum 10. Mal mit Gilad Shalit, gerade dieser Tage. Danach im Grunde, ich war dann Leiter Leitungsstab im BND, also praktisch der Berater des Präsidenten. Und aus der Beratungsposition aus bin ich dann 2012 bis 15, 16 in London gewesen, Vertreter des BND in London, ganz interessante Tätigkeit und dann meine letzte Verwendung in Brust.
Wenn alleine zu den Punkten fallen mir direkt 37 Fragen ein. Ich möchte trotzdem nochmal einen Schritt zurückgehen, weil Sie haben vorhin erwähnt, sozusagen wir haben den arabischen Frühling so ein Stück weit verpasst. Mhm. Da Sie schon in den 80er Jahren einen Blick auf die Dienste hatten und mit dort auch gearbeitet haben in dem Umfeld. Was mich mal interessieren würde, ist diese Beobachtung von Stimmung aus der Bundesrepublik heraus in Richtung Osten, also in die DDR. Was würden Sie sagen, wie überrascht war man tatsächlich, weil in den Rückblicken sieht man immer, oh, Kohl wurde informiert, die Mauer wird geöffnet oder Honecker irgendwie wird zurückgetreten, Krenz ist jetzt da erster Mann, all die Themen. Das klingt immer so, als sei man in Bonn total überrascht gewesen. Nach dem, was ich jetzt so aus der Beschäftigung heraus mit den Nachrichtendiensten verstanden habe, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass man nicht geahnt hat, dass, ob jetzt im Oktober, November oder 89 oder irgendwann im Laufe der 90, dass da irgendwas in der DDR passiert, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Aber Sie sind viel dichter dran. Vielleicht haben Sie mal Ihre Perspektive aus der Zeit auf die DDR.
Also wie gesagt, da hatte ich mich zwar mit der DDR in den 80er Jahren nicht befasst, also nicht professionell befasst, sondern auch schon mit dem nahen Mittleren Osten. Das muss mich erstmal voranschicken. Auch waren seinerzeit natürlich die Möglichkeiten, Stimmungen aufzufassen, wesentlich im analogen Zeitalter wesentlich begrenzter. Dürfen wir nicht vergessen, nicht? Also die veröffentlichte Meinung in der DDR, die wissen wir, was wir von ihr zu halten hatten. Sie wissen, dass sehr viele sogenannte Zugbefragungen oder ähnliche Dinge eben stattgefunden hatten, indem man mühsam zusammenklaubte, nicht wer reisen konnte und man dann die Versorgungslage oder solche Dinge abgefragt hat. oder die DDR-Witze, nicht, gesammelt hat, ja, allein unter diesem Aspekt, ja, wie scharf und wie fies sind, sie können sie, glaube ich, sind inzwischen veröffentlicht, nicht, kann man also alle nachlesen. Es gab auch eine Art von, ich nenne es jetzt mal Fernmeldeaufklärung, dass man dann und wann so grenznahe Kommunikation von DDR, also einfacheren DDR-Funktionären oder sowas mitbekommen konnte. Also eine Art von Vox Populi, systeminterne. Es gibt zwei Denkschulen, sage ich jetzt mal. Und ich würde mich weder der einen noch der anderen anschließen wollen, weil ich die Unterlagen nicht kenne. Und ich weiß, dass selten so viel gelogen wird, von beiden Seiten leider Gottes, wie in solchen Fällen, was wusste man nicht. Da würde ich immer sagen, ich will sehen. Ja. Ich will die Unterlagen sehen, ich will die Berichterstattung sehen. Ja? Das ist so wie bei Afghanistan, da kommen wir später dazu. Ja. Das ist genau der Klassiker, ja, weil wir alle völlig überrascht. Ja? Da kann ich nur lachen. Da weiß ich es ein bisschen besser. Ja? Aber da ist es auch so, wer es wissen wollte, ich behaupte mal, wer es wissen wollte, hat genug Anlass gehabt zu sagen, das kann auf Dauer kein gutes Ende nehmen, denn die Versorgungslage, die Infrastruktur, da braucht man kein Nachhinein dazu. Das wusste man, die Infrastruktur in der DDR war seit 1918, ja, sag ich mal ein bisschen provozierend, nicht weiter modernisiert worden. Etwas übertrieben, ja, aber es ist natürlich runtergewirtschaftet gewesen. Ja, in der Weimarer Republik, im Krieg, ja, und danach erst recht. Alles, was noch funktionierte, war durch Reparationen in die Sowjetunion abgegriffen worden. Das heißt, der Laden war ziemlich ramponiert. Ja, so wie eben auch die neue Bundesrepublik, die dann eben aber durch den Marshallplan aufgepäppelt ist. Das Geld war da. Dann haben sie Deutschen bekanntlich ihr Schicksal ganz ganz gut in die Hand genommen. Ne? Das konnten die lieben Brüder und Schwestern drüben gar nicht machen, mangels materieller Unterstützung. Insofern war das Land ohnehin schon schwach infrastrukturell. Und das ist ja auch bekannt, dass man bei ausländischen Besuchen, ne, es gab 3-4 Straßen, die wurden befahren, da wurde eben das Potjemkinsche Dorf im wahrsten Sinne des Wortes aufgestellt. Auch das war letzten Endes bekannt. Und es war ja auch bekannt, dass die DDR in den 80er Jahren nur durch ganz erhebliche Kredite aus der Bundesrepublik Deutschland nicht noch Luft zum Atmen hatte.
Ja. Ja?
Und der Kreditgeber wusste also Bescheid, nicht? Das ist ein notleidender Kunde, nenne ich es jetzt mal wirtschaftlich, ja, nicht? Und dem muss man hier über die Runden helfen.
Ja. Ja?
So. Hm. Das heißt also, insofern waren die Fakten da auch nachweislich und jetzt müssen sie bloß die verschiedenen Fakten aggregieren, ja, und ein Lagebild und eine Lagebeurteilung erstellen. Es geht die Sage oder es geht die die Sage, dass dies nicht gewollt war.
Okay.
Ja. Sie kennen ja auch das damalige Bundesministerium für innerdeutsche Angelegenheiten,
ja,
das im Wesentlichen aus leeren Schreibtischen mit Heftnadeln und Ähnlichem nicht wahr, bestand und nicht zum Beispiel aus Contingency-Plänen oder sonst was, ne, zu evaluieren, früher, vor 89, nicht mal zu sagen, was wäre denn wenn? Das ging gar nicht, denn das wäre innerhalb einer logischen Sekunde in den Medien gewesen. Das hätte bedeutet, Deutschland plant den Anschluss.
Ja.
Das und dann in den Dritten Weltkrieg. Ne?
Ja.
Ja, das heißt, also, sie haben hier sehr viel, das müsste man genauer nochmal auch historisch untersuchen, aber sie haben hier sehr viele auch politisch opportune Denkverbote sich selbst auferlegt, um hier ja keine schlafenden Hunde zu wecken.
Ja, das heißt, man kann auch davon ausgehen, dass im Prinzip Politiker, die ja häufig dann die relevanten Entscheidungsträger sind, dass die, wenn die in einer ruhigen Sekunde mal drüber nachgedacht haben, dann war ihnen schon klar, dass da was passieren kann. Es durfte nur nicht offiziell darüber gesprochen werden.
Ja.
Um halt nicht international für Aufruhr zu sorgen.
Es war lange die Sorge, dass wenn die Dinge in der DDR zu schlecht laufen, dann die Sowjetunion für Recht und Ordnung in Anführungszeichen sorgen würde. Ich meine, der qualitative Bruch, ja, entstand ja dadurch, dass eben unter Gorbatschow, nicht nur die Sowjetunion, auch eben dann Honecker und Co. gesagt hat, ihr Lieben, das müsst ihr jetzt alleine machen, wir sind nämlich pleite.
Ja.
Etwas übertrieben, es wurde dann auch keine Unterstützungszusage mehr gegeben für den Fall des Falles. Und das ist, glaube ich, inzwischen auch relativ etabliert, dass natürlich die DDR-Elite diesbezüglich öfters mal in Moskau vorstellig war und gesagt hat, Leute, nicht, es geht uns hier ganz prima, nicht, aber wenn es uns mal nicht so prima geht, geht es dann weiter. Nicht? Also so gesehen etwas, was man in der Form das Rohmaterial war da, auch das beschaffte Rohmaterial, nicht alles, nicht? Und ich meine die DDR-Aufklärung, da wo sie hart wurde, also das heißt, wo der gehärtete nationale Sicherheitsbereich eigentlich, also das ist, glaube ich, historisch auch inzwischen halbwegs belegt, da ist der nicht nur der BND, das sind alle Dienste mit ihren Mitteln recht kümmerlich ausgestattet gewesen, weil der Staat eben alles sehr gut überwacht hat.
Ja.
Und je besser die Überwachung ist, der lieben eigenen Bürger, desto besser ist natürlich auch der Abwehrmechanismus gegenüber allen, die möglicherweise nach dem Dienst unterwegs sind.
Ja, das heißt, da würde man sagen, einerseits, wenn ich das versuche so zusammenzufassen, Rohdaten waren da, die wurden aber nicht interpretiert oder nicht öffentlich interpretiert zumindest. Mhm. Und bei so ein paar Themen war es dann auch so, dass die Stasi sozusagen einen in Anführungsstrichen guten Job gemacht hat, die internationalen Dienste auch aus Ostberlin sozusagen fernzuhalten und den relevanten
Informationen. Und aus der Fläche auch. Und
ja.
Aus der Fläche erst recht, aber eben gerade auch aus den Entscheidungszentren, nicht, wenn Sie also politische Absichten etc. pp. Aufklären wollen, da ja auch. Denken Sie umgekehrt, die Stasi war sehr gut in der Bundesrepublik Deutschland mit aufgrund der relativen Liberalität der Gesellschaften. Keiner rannte hinter dem anderen her. Und wenn der Sekretär einen netten Freund hatte, wir hatten ja diese Fälle, die berühmten, dann hat da keiner da gefragt, woher kommt der und was macht der so und pipapo. Nicht? Und da haben wir diese sehr, für die DDR sehr erfolgreich Spionagefälle gehabt.
Ja, ja.
Bis hin dann auch zu Guillaume bei Brandt. Nicht? Das ist auch so ein Fall,
weil ja.
keiner hingeguckt hat.
Ja. Wie ist denn das eigentlich, wenn man sich so die, egal ob man sich jetzt eine Staatssicherheit anschaut oder auch, weiß ich nicht, einen CIA, NSA etc., die ja verglichen mit dem Bundesnachrichtendienst viel freier scheinbar arbeiten konnten oder können. Wie ist das innerhalb des Bundesnachrichtendienstes? Manchmal muss man, ist da nicht vielleicht so, dass manchmal der eine oder andere sagt, Mensch, wenn wir könnten, ja, also die anderen können alle und wir müssen hier mit ungleichen Waffen kämpfen, das ist doch unfair. Liebe Politik, jetzt mach doch mal die Fesseln los. Kann das sein? Das ist.
Ich meine, die Begrenzungen, ne, des einen freut, des anderen leid. Das ist ganz klar. Nicht? Ich meine, die, wenn Sie gerade im Bereich der technischen Aufklärung eben sehr strikte Grundrechts- und Datenschutzrechtsmaßnahmen haben, nicht nur jetzt im Inland, sondern eben auch gegenüber, wie Sie wissen, Ausländern im Ausland. Das ist ja jetzt Grundrechtsbindung staatlicher Gewalt eben auch im Ausland, was dogmatisch normativ aus dem Grundgesetz oder eigentlich auf Händen, mit Händen zu greifen war. Ja, das hat man letzten Endes häufig dann halt lieber nicht wahrhaben wollen, politischerseits. Ja, so, das ist aber jetzt durch das Bundesverfassungsgericht klar, es war die herrschende Meinung der Verfassungsrechtler geregelt. Ja, natürlich, sie müssen dann akzeptieren, dass sie einige Dinge nicht mehr machen dürfen, obwohl sie vielleicht technisch könnten. Und sie müssen dann klar die Konsequenzen aufzeigen, den sozusagen der politischen Entscheidungsträger, und sagen, ihr lieben Politiker, wenn wir das jetzt so machen müssen, reduziert sich unsere Reaktionszeit, reduziert sich unsere Breite eines Zugriffs, reduziert sich die Chance, Unknowns zu identifizieren. Ne? Das war Rumsfeld so schön sagte. Ne? Das geht nicht nur die bekannten Unbekannten, sondern eben die unbekannten Unbekannten. Und die werden Sie aber nur in der Regel identifizieren können, wenn Sie mehr oder minder wie ein Radargerät letzten Endes im Raum nach den Blips suchen. Und wenn Sie die Blips haben, gucken Sie, was sind das für Blips?
Ja.
Wenn Sie den Raum nicht mehr in dem Sinne bestreifen können, ja, dann sondern nur nach vorherigen Hinweisen auf Blips absuchen können, ne? Dann reduzieren sie natürlich ihre Möglichkeiten deutlich. Das muss man wissen, das muss es einem wert sein.
Ja.
Das ist eine Werteentscheidung.
Ja, das, wenn wir auf diese Themen draufschauen, dann gibt es ja im Prinzip auch zwei Punkte, die es zu bewerten gilt. Das eine ist, jetzt beispielsweise, wenn wir die Gefahren, wenn wir eine Gefahr mal herausgreifen, die Terror. Gefahr. Daneben gibt es ja auch noch Wirtschaftsspionage und ganz viele andere Themen. Aber nehmen wir mal die Terrorgefahr und das in Kombination mit der Relevanz des Bundesnachrichtendienstes für die Sicherheit Deutschlands. Wie würden Sie das einordnen? Ich sag mal so, ließe man jetzt den Bundesnachrichtendienst arbeiten, wie es eine Staatssicherheit zu DDR-Zeiten nach außen durfte. Ja, die durfte ja im Prinzip alles, Hauptsache da wurde geliefert sozusagen. Das will man nicht, ist auch bewusst, aber das würde natürlich den Sicherheitsaspekt gegebenenfalls für die Bundesrepublik nochmal sehr stark erhöhen. Aber vielleicht muss es ja auch gar nicht, weil die Terrorgefahr gar nicht so groß ist. Also können Sie das einordnen, einerseits, wie groß ist eigentlich die Gefahr für Deutschland und andererseits, welche Rolle spielt der Bundesnachrichtendienst dabei, um diese Gefahr dann letztendlich zu bändigen?
Ja, also der Bundesnachrichtendienst kann mit erstmal der Status quo, kann mit eigenen Mitteln im Grunde operativ terroristische Netzwerke penetrieren, im Prinzip, ja, im Prinzip, wenngleich es schon allein dann schwierig wird, also im Ausland penetrieren, dann schwierig wird, wenn es um die Rekrutierung von Informanten aus dem Netz gibt, die dann geführt werden, die aber weiterhin im Netz arbeiten und damit ja als Terroristen arbeiten. Und nicht der Gesetzgeber hat ja in seiner Weisheit den Paragraph 129b Strafgesetzbuch 2001 nach 9/11 geschaffen, richtig, Zugehörigkeit und Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung. So, ja, wenn Sie jetzt also Ahmad oder Ali oder wen auch immer sonst nicht ja, rekrutieren und dann sagen, pass mal auf, du machst jetzt mal Karriere bei Al-Qaida oder im Islamic State, was andere Dienste gemacht haben, ist hochgefährlich, erstmal operativ natürlich, ja, da müsst ihr als erstes aufpassen, aber zweitens begeht der Gute ja dann auch allein schon deswegen Straftaten, weil er Mitglied einer terroristischen Vereinigung ist und sie zahlen ihm die Reisekosten und schon sind sie Beihelfer.
Ja.
Plumps, ne? Das war über Jahre ein ungelöstes rechtliches Problem. Ja, jetzt hat man sich, also es gibt im Bundesverfassungsschutzgesetz gibt es jetzt Regelungen, die das gilt eben für das BfV genauso. Ne? Das haben sie das gleiche in Grün. Ne? Da hat man jetzt eine mühselige Regelung gefunden. Ja? Das machen andere Staaten deutlich einfacher. Sie dürfen natürlich nicht auch da nicht milieuspezifische Straftaten dahingehend bestehen, dass sie dann sagen, ach, der macht jetzt einen Bombenanschlag, alles klasse, dann ist er richtig legitimiert. Ne? Das geht auch nicht. Machen manche Dienste. Also jetzt nicht NSA und CIA, ne? Aber Regionaldienste. Da passiert es manchmal, dass man nicht weiß, wer jetzt eigentlich den Bombenanschlag organisiert hat. Der Terrorist oder ne? Der unterstützende Dienst.
Ne? Okay.
Das ist so.
Können Sie sagen, wo?
Nee, ich kann es schon, aber ich sag's nicht. aber das passiert schon leider immer mal wieder, sowohl im Innenverhältnis als auch im Außenverhältnis. Nicht? Man kann ja auch sagen wir, terroristische Gefahren auch selbst inszenieren, wenn man meint, man müsste. Aber wie gesagt, das sind alles undenkbare Dinge. Sowieso sollte für ein ordentliches Staatswesen ein undenkbares Ding sein. Sie können relativ viel in der Signal Intelligence, also in der technischen Aufklärung machen, wenn Sie, ich nenne es jetzt mal, ausreichende tatsächliche Anhaltspunkte haben, sagen die Kommunikation oder wissen Sie, der, und zwar Kommunikation ist ja nicht mehr von A nach B eine Leitung,
ja.
Sondern Sie haben, müssen ja jetzt die neue Technik sehen. Ja? Sie müssen ja dann große Volumina zum Teil erst einmal darauf abgreifen, sagen, ist da was drin? Sie müssen aber am Anfang erst einmal definieren nach der Gesetzgebung, ne? Da müsste, ja, mit ausreichender Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit, da müsste was Einstelliges drin sein. Da beißt sich die Katze häufiger mal in Schwarz, bekanntermaßen. Ne? Und das ist auch ein Grund, weswegen viele relevante Gefährdungshinweise aus dem Ausland kommen, von ausländischen Diensten, die genau diese, ja, sozusagen Radar, nenne ich es jetzt mal, Erfassung von Kommunikation leisten können. Sie dürfen es und sie haben dann auch die Möglichkeiten, das entsprechend zu synthetisieren, zusammenzufassen, nicht mehr und zu konkretisieren. Jüngster Fall, der unglückselige 16-jährige syrische Jüngling, der da einen Anschlag auf die Synagoge in Hagen offensichtlich plante und ausweislich seiner Kommunikation, ja, nachweislich, also zumindest mal plante, mit einem IS-Bombenbauer, Abu Harb, nicht wahr, in Verbindung stand. Das konnte man alles auslesen aus den Geräten. Aber der erste Hinweis, dass überhaupt in die Lage kommen, den Mann zu identifizieren oder den Jungen zu identifizieren, zu lokalisieren. Und dann zu sagen, dann die rechtliche Grundlage haben, seine Gadgets überhaupt zu beschlagnahmen und auszulesen und ihn vorläufig festzunehmen und danach in Untersuchungshaft zu nehmen, sobald man nämlich den Kram gelesen hat, sagt, jawohl, dringender Tatverdacht. Der erste Hinweis kam natürlich, wie so häufig, nicht aus Eigenaufkommen, also nicht aus dem Beschaffungserfolg, sondern durch das BfV oder des BND, sondern von einem befreundeten Drittstaat, ja, dessen Dienst diese Möglichkeit hatte.
Welcher Dienst?
Das darf ich Ihnen, erstens weiß ich es nicht authentisch, weil ich ja nicht mehr im Geschäft bin. Und wenn ich es wäre, dürfte ich es Ihnen nicht sagen.
Okay.
Ne? Aber es gibt so ein paar übliche Verdächtige, ja, die eben in der Region stark sind und diese Terrorismuskorrespondenz, nenne ich es jetzt mal, im Blick haben. Das könnte, also denklogisch könnte es die Amerikaner sein, denklogisch könnte es auch die Israelis sein.
Ja.
Ja, es gibt aber noch ein paar andere, auch befreundete nordafrikanische Staaten, die auch diese Klientel anschaut.
Ja.
Ja.
Okay, das heißt, wenn ich das versuche einzuordnen, dann würde man sagen, die Terrorgefahr ist relativ groß, auch für Deutschland.
Ja.
Und der Bundesnachrichtendienst spielt eine relevante Rolle, aber nicht nur seine eigene Arbeit, sondern auch seine Vernetzung mit internationalen Diensten.
Das ist, wenn Sie wollen, die Krux, ja, oder, ja, also der Notnagel, der zur Tugend auch ausgebaut worden ist. Wir unterhalten eben bestmögliche, auch das ist eine Frage, was ist bestmöglich, nach neuer Rechtsprechung auch und Rechtsetzung, Kontakte zu Diensten, von denen wir wissen oder annehmen, dass sie in diesen Bereichen das können, was wir nicht können.
Ja.
Das ist zum Teil auch rein geografisch bedingt, nicht? Ich meine, je nachdem, wo die Dinge sich abspielen, wäre der BND kaum in der Lage, sozusagen Infrastruktur dort auch aufzubauen.
Ja, ja. Was sagen dann diese befreundeten Dienste, wenn, ich überspitze mal, die Bittsteller des BNDs kommen mal wieder und sagen, Mensch, wir brauchen noch mal Informationen. Das ist doch bestimmt auch so ein bisschen Trading. Also weder die Amerikaner noch die Israelis noch weiß ich nicht wer, wird ja sagen, wir unterhalten hier unseren Dienst, der kostet viel Geld und rein kalkulatorisch könnten wir 1% der Kosten irgendwie den Deutschen immer in Rechnung stellen.
Ich würde sowas gar nicht ausschließen wollen. Ich weiß es aber nicht. Ne? Es ist so. Natürlich sind diese Hinweise, ich nenne es jetzt mal Abfallprodukt. Ja? Es ist ganz klar. Sie gucken in eine IS-Infrastruktur, terroristische Infrastruktur und sehen die ganzen Kommunikationen und stellen dann fest, einer sitzt in Deutschland, ein anderer sitzt in Belgien, der nächste in Großbritannien, ne? Oder eben in der Region. Das heißt, derjenige, der das erfasst und dann zuordnen kann, weil Terrorismus ein gemeinsamer Gegner ist und da ist eigentlich auch die Hilfsbereitschaft, die muss man nicht herbeireden, die muss man sich auch nicht im engeren Sinne erkaufen, ja? Sondern wer was weiß, der sagt's in der Regel. Ja? Natürlich ist es so, erstens ist es natürlich nicht sehr hilfreich, wenn man immer nur die Hand aufhält, insbesondere kann es auch sein, dass aufgrund der eigenen Begrenzungen, rechtlichen Begrenzungen, kapazitären Begrenzungen, man den eigenen Beitrag zur Aufklärung, ja, nicht gut leisten kann. Das ist zum Teil, kann das abgefedert werden durch das BfV im Prinzip, ja, weil die ja mit ihren nationalen Kompetenzen andere Dinge machen können, ja, so dass man also dann häufiger mal vom Innendienst her sagen kann, pass mal auf, wir haben hier was Komisches, das führt hinaus aus Deutschland in eure Richtung.
Hm.
Ne? Das geht schon. Also insofern ist es jetzt nicht nur so, dass man belämmert da sitzt und arme Leute spielt und die Hand aufhält. Dann gibt es ja Austauschrelationen nicht not in kind, ja? Nach dem Motto, gibst du mir eine Meldung, nicht gebe ich dir eine Meldung, sondern da kann man natürlich damit anderen Gegenleistungen sich erkenntlich zeigen.
Was könnte das
materielle
sein?
Das kann materielle Unterstützung, Ausbildung, bei den Großen nicht, ja, bei den Großen nicht, aber bei anderen Ausbildungsunterstützung, materielle Unterstützung, nicht? Manchmal fachliche, das mal auch spezifische Kompetenzen technisch-wissenschaftlicher Natur oder landeskundiger Natur mal bei einem Dienst oder beim BND ausgeprägter sind als bei dem Dienst, der zuliefert.
Ja.
Ja. Das ist manchmal auch bei den Großen so, dass ich sage, das ist mal schlecht sortiert, habt ihr da jemand?
Hm.
Nicht? Und dann ergibt sich sozusagen eine asymmetrische, ne, Relation. Das heißt, der eine liefert Wissen, sage ich mal, der andere liefert Schickingmeldung.
Ja.
Ne, so Sachen sind vorstellbar.
Wenn wir auf die Thematik schauen, dann ist vielleicht für viele Hörer, einerseits ist natürlich gut zu verstehen, wie arbeiten die Dienste. Um die Gesamtthematik zu verstehen, ist aber ja auch wichtig zu verstehen, wie arbeiten diese Terrororganisationen. Und ein Kernpunkt, was ich mich gefragt habe, war, wie rekrutieren die eigentlich ihre Mitglieder? Also der IS ist innerhalb von, weiß nicht, relativ kurzer Zeit zu einer gigantisch großen Armee geworden. Überall hat man gesehen, aus Europa sind Menschen in den Nahen Osten gepilgert, um dort unter dieser schwarzen Flagge zu kämpfen. Es gibt Selbstmordattentäter en masse weltweit, die immer mal wieder auftreten. Das sind ja nicht nur Leute, die mit einem Flugzeug dann in die Towers fliegen, sondern auf unterschiedlichste Art und Weise. Und ich frage mich immer, wie kriegt man es eigentlich hin, so fanatische Täter, nenne ich sie mal, zu gewinnen für so eine Organisation. Gibt's da einen, vielleicht das zum Abschluss, gibt's da auch ein Gleichnis zwischen unterschiedlichen Terrororganisationen? Also die IS hat vielleicht auch irgendwie von der RAF gelernt oder so? Kann das sein?
Muss man nicht ausschließen. Ich würde aber nicht die RAF in dem Fall sehen. Aber eins ist erstmal klar. Terrorismus als solcher ist ja nun ein extrem vielgestaltiges Phänomen. Weltweit, in jedem Land, unterschiedlich. Terrorismus ist eine, wie soll man sagen, eine Daseinsform, die sich ja aus mehrheitlich sozialen Realitäten heraus entwickelt. Sie brauchen ja einen Grund, weswegen sie kämpfen, weswegen sie wogegen sind. Und da haben wir das da früher mal bei der RAF in Deutschland auch erlebt, vom normalen, sage ich jetzt mal, Protest bis zum Halbgewalttätigen und so weiter und so weiter. Und natürlich kann geschossen werden, sagte dann mal Weiland, unser lieber Ulrike Meinhof. Ja? Das heißt, sie haben hier einen analogen damals noch, nicht Radikalisierungsprozess gehabt. Sie hatten ein Sympathisantenumfeld, sie hatten ein Unterstützerumfeld und dann hatten sie den harten Kern von Operateuren, von Tätern. Und das haben Sie, wenn Sie ein etwas größeres Konglomerat als ein Netzwerk haben, haben Sie überall in den verschiedensten Darreichungsformen. Sie haben es also sehr stark und Sie müssen sehen, das ist das eine. Und das zweite ist heutzutage natürlich die virtuelle Welt. Ja, unser Leben, nicht nur unser ziviles Leben, sondern eben auch das sozusagen terroristische Leben, spielt sich in der zumindest zu 50% oder mehr in der virtuellen Welt ab. Auch dort wiederum gehen Sie als Sympathisant auf die Websites, erfreuen sich dort an den Botschaften, finden Sie das toll, Sie können sich identifizieren, Sie werten sich selbst auf als Kämpfer. Ja, und aus dieser noch völlig abstrakten, nicht, eben digitalen Realität wächst dann bei relativ wenigen immer noch, nicht, aber wächst dann genau der Tätertyp heran. Ja, so. Und das haben sie links, rechts und eben auch bei den Islamisten archetypisch immer auf diese Weise. Also die Radikalisierung im Internet ist heute mit das Gängigste. Entweder ist es nur die Einstiegsdroge, es kann aber bis zur Tat führen heutzutage. Es ist auch so, dass sie über die Einstiegsdrogen ins Darknet kommen und sie können im Einzelfall dann auch den Schritt ins Analoge bekommen, wenn sie sozusagen einen Vertreter des Netzwerks leibhaftig erleben, der ihnen Material gibt und so weiter und so weiter. Ja, so. Sie merken schon, es gibt jede Menge Mischverhältnisse. IS, Sie sagten, explodierte sozusagen in seiner Anhängerschaft. Ja, das war aber ein Sonderfall. Ja, das ist insofern ein Sonderfall, weil der Islamische Staat, wenn Sie wollen, eine Terrormiliz war. Er war zunächst mal ein Terrornetzwerk im Irak mit einem Ableger in Syrien. Beide Staaten zu dem Zeitpunkt non-governed spaces. Ja. Sie haben in beiden Staaten in diesen Regionen eine Bevölkerung gehabt, die zu den Verlierern des jeweiligen Bürgerkrieges führte, ganz besonders ausgeprägt im Irak. Alle die Unterstützer von Saddam Hussein, die Angehörigen der Baas-Partei, die Angehörigen der Dienste, ja, und das waren eben nicht nur Nachrichtendienste, sondern Geheimdienste, ja, die sind ja alle rausgeflogen nach 2003. Waren arbeitslos, sage ich mal, boshaft, haben sich in ihre angestammten Gebiete zurückgezogen und sannen natürlich auf Rache, insbesondere auch aus Rehabilitation. Wir wollten wieder an die Geldtöpfe. So, sie haben also Ideologen gehabt, islamistische Ideologen, und sie haben die Täter schon da gehabt, die konnten ihr Handwerk schon. Yeah. Und haben den Ideologen gezeigt, wie man es macht. Nicht nur das Kämpfen, sondern Aufbau einer abgedeckten, ne, Untergrund, ich nenne es mal Armee. Ja? Und das haben sie, da man links und rechts der Grenze zwischen Irak und Syrien sind ja also eine Bevölkerungsstruktur. Grenze ist ja nur ein Zufall, wie so häufig. Ja? Hat sich das sehr schön, das Wissen und die Motivation und natürlich auch die Kampfkraft ausgebreitet. Und dann haben sie natürlich zigtausend Menschen gehabt. Das sind zu Teil, die Fußtruppen waren ja alles Bedus. Ja, die fuhren, ritten nicht mehr Kamele, die fuhren in Pickups. Ja, und konnten auch prima nach der Schulung durch die entsprechende Kerngruppe, konnten die auch prima mit schweren Maschinengewehren und so weiter umgehen. Und haben ihre schlechten Manieren auch gleich mitgebracht. Ja, und so hat sich IS mehr oder minder aus einem großen Reservoir bedienen können. Deswegen ist aber klar, dass man sagt, es ist keine terroristische Gruppe im engeren Sinne, die im Untergrund arbeitet. Das hat es am Anfang gemacht, aber dann ist sie rausgegangen und war eine Miliz und hat dann eben auch ihren wunderbaren Staat
gebaut. Das ist ein Sonderfall. Wenn ich da einhaken darf, dann bedeutet das aber doch auch, wenn überall da, wo staatliche Strukturen zusammenbrechen, besteht die Gefahr, dass die, ich sag mal, militärischen und militärnahen Organisationen, die dann auch zerschlagen werden oder aufgelöst werden, wie auch immer, dass daraus kriminelle Vereinigungen, Terrororganisationen, was auch, also ich sag mal so.
Die müssen ja irgendwas tun, die Leutchen, ne?
Ja, also ich frage mich tatsächlich auch dann, um nochmal auf die eigene Geschichte zu kommen, sozusagen, was machen eigentlich die tausenden hauptamtlichen Staatssicherheitsmitarbeiter? Was machen die ehemaligen Mitarbeiter des jugoslawischen Geheimdienstes und der jugoslawischen Armee, wenn sie nicht gerade in einem der neuen Teilstaaten dann aktiv geworden sind? Das sind dann ja Themen, wo man sagen muss, wenn jetzt wieder irgendwo was passiert, auf die Organisation müsste ja, also da ist dann wahrscheinlich, sagt der BND, okay, wenn jetzt, keine Ahnung, ich sag mal, Spanien auseinanderfällt, dann irgendwie müssen wir ganz genau darauf gucken, was passiert eigentlich aus den dortigen militärischen oder militärnahen Sicherheitsorganisationen.
Bei Etablierten, schauen Sie, es ist so, Sie müssen in der Tat da auch differenzieren zwischen etablierten, in dem Sinne starken, gewachsenen staatlichen Strukturen.
Ja.
Die brechen auch so leicht nicht auseinander, insbesondere wenn sie nicht autoritär sind, in dem Sinne nicht getragen werden, mehrheitlich jedenfalls von einer Bevölkerung. Sie können natürlich eine Art politische Umorientierung haben. Ne? Sie können und sie haben da auch dann eine große Zahl von Verlierern, ne? eines ich nenne es mal Systemwechsels. Das ist für jeden Systemwechsel, wenn eine Revolution machen, ob von oben, von unten, ganz egal, haben sie immer das Problem, was machen sie mit den Verlierern? Normalerweise kommt, wie Sie wissen, nach einer Revolution die Restauration. Die Restauration zunächst setzen sich die durch, die erstmal mit mehr oder minder Gewalt ihren Platz einnehmen, dass eine Revolution ist. Und dann kommt vielleicht noch La Terreur, wie das alles ja unsere Franzosen seinerzeit vorgemacht haben, wo die Revolution ihre Kinder frisst. Spätestens danach aber kommt die Restauration, denn dummerweise müssen sie das Land ja auch regieren.
Ja.
Ja, und das können sie mit den Revolutionären alleine in der Regel nicht machen. Ja, so, das heißt also, wenn Sie ein etabliertes Staatswesen haben mit im Prinzip funktionalen Strukturen, das wäre beim Irak im Übrigen auch so gewesen. Der Irak war ja sehr kein Sumpf, nicht? Kein anarchischer Haufen unter Saddam Hussein. Nicht? Die Strukturen waren da, eben auch diese berüchtigte Einheitspartei, aber Sicherheits-, aber auch Wirtschaftsstrukturen etc. Aber alles eben, wie es so schön heißt, baathifiziert. Ja? So, also Nazi sozusagen. Nicht? Die Baathpartei ist also jetzt mal als Surrogat genommen für die nationalsozialistische Partei. Sie wissen, wie viele in Deutschland in der NSDAP waren, weil sie einfach mussten oder meinten, es wäre halt besser für sie. So. Wenn sie die alle mit Feuer und Schwert nachher rausgejagt hätten, erst wäre dann keiner übrig geblieben. Sie hätten die Bundesrepublik Deutschland gar nicht auf die Beine stellen können. So. Und das ist eben die Tollheit, die zum Beispiel im Irak vorgenommen wurde. Ich habe das gerne als mal verglichen, habe gesagt, wie sah das Deutsche Reich, gut, ich war da noch nicht geboren, aber relativ bald danach dann schon, wie sah denn das aus? Nachdem dann aber Millionen von Soldaten auf dem Boden des Deutschen Reiches waren. Und dann gab es über ein paar Jahre eine schrittweise, wenn Sie wollen, Substitution von Besatzung bis hin der Verwaltung, ne, durch örtliche Kräfte, nenne ich es jetzt mal. Und da waren natürlich ausgesprochen viele dabei, die wären jetzt nicht so ganz lupenrein gewesen. Die haben ja gesagt, natürlich machen wir mit, das ist jetzt unsere Zukunft. Ja, das heißt, die Integrationsleistung des neuen Systems wurde da genutzt. Und deswegen ist ein relativ brucharmer Übergang. Es gab eben keine Untergrundarmee, die sich gegen die Besatzung nicht rekrutiert. Denn jeder, jetzt archetypisch und übertrieben, idealisierend auch, ja, aber jede und jeder fand seinen oder ihren Platz in der neuen Ordnung und es ging sogar fast noch besser als vorher.
So. Ja, ja.
Deswegen ist das so. Das ist der Idealzustand. Und sowas müssten Sie, wenn Sie also einen Zusammenbruch, eine Debellierung eines Staates haben, sagen, alles weg, ja, müssen Sie ganz früh anfangen, Also sagen, wer mitmachen möchte in der neuen Ordnung, möge es bitte tun, es soll sein Schaden nicht sein.
Ja, würde man dann, ich nehme mal den Fall Jugoslawien, ja. Was in den 90er Jahren auseinandergebrochen ist, würde man dann als Bundesnachrichtendienst aufgrund deutscher Sicherheitsinteressen dort vor Ort aktiv werden und meinetwegen auch in dem Fall zwischen Kroaten und Serben vermitteln, mithelfen, kroatische oder serbische Sicherheitsstrukturen, Wirtschaftsstrukturen mit aufzubauen, einfach weil man nicht sozusagen im eigenen, in Anführungsstrichen, Hinterhof weiter Krieg haben möchte?
Also es ist ja so, dass diese Security Sector Reform, nennt man das dann, nicht? Also ein Kürzel SSR, nicht? Dass dieses durchaus ein Auftrag war an den BND in den 90er Jahren, auch gar nicht nur bezogen auf jetzt den Balkan, sondern eben auf auch junge Staaten, die also junge ehemalige NSWP-Staaten.
Ja.
Das war dann eine Frage der Außen- und Sicherheitspolitik. Das ist sehr stark von den Amerikanern, aber eben auch ihren Verbündeten von NATO-Seite wurde das mit unterstützt. Nicht nur jetzt in dem engen Bereich Nachrichtendienste. Da ging es auch darum, was soll ein Nachrichten- oder Sicherheitsdienst in einer demokratisch verfassten Republik, was soll der können und was soll er nicht können? Also sozusagen freiheitlich-demokratische Grundordnung oder sowas ähnliches lernen für die Organe der Staatsgewalt. Das wurde sehr stark in den Jahren betrieben.
Ja, das heißt, man könnte auch sagen, in den baltischen Staaten zum Beispiel, Estland, Lettland, Litauen.
Da war's, soweit ich weiß, nicht ganz so ausgeprägt, also die Bedürftigkeit, sag ich jetzt mal. Aber im Grunde ja, natürlich.
Ja. Okay, vielleicht, also ich habe verstanden, Terrorpersonal sozusagen wird auf unterschiedlichen Wegen rekrutiert. Heute spielt Social Media und das Internet eine große Rolle.
Ja.
Und es ist eine schrittweise Radikalisierung. Also und das wiederum kann dann passieren vor Ort, also durch Beitritt der Organisation, meinetwegen in Syrien, kann aber auch passieren vor Ort in Deutschland, in Frankreich, wie auch immer, ohne dass es so den physischen Kontakt zur Organisation gibt.
Ja, das ist eben die neue Kategorie, die neue Qualität der digitalen Welt.
Ja, liebe Hörer, das war der erste Teil der Machtwas-Folge mit dem Geheimdienst- und Nachrichtendienstexperten Gerhard Konrad. Nächste Folge gibt's direkt nächste Woche, beziehungsweise Teil 2 gibt's direkt nächste Woche. Dann geht es um den Hamburger G20-Gipfel, als hier, wie die Hamburger sagen, ja, die halbe Stadt gebrannt hat. Welche Rolle spielte da die gute oder vielleicht auch nicht so gute Arbeit des Bundesnachrichtendienstes? Wir reden aber auch über Afghanistan und die dortige Machtergreifung der Taliban. Was wussten eigentlich die politischen Entscheidungsträger im Vorfeld? Wie gut sind die wahrscheinlich vorbereitet worden vom Bundesnachrichtendienst und von den internationalen Nachrichtendiensten, die auf diesen Themenfeldern gearbeitet haben? Wir sprechen aber auch darüber, wie wahrscheinlich der Bundesnachrichtendienst mit seinen Informationen geholfen hat, Deutschland aus dem Irakkrieg herauszuhalten. Ich sage nur Stichwort I am not convinced von unserem damaligen Außenminister Fischer. Ja, lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Super spannend und ja, direkt dran an den heißen Themen. Danke euch, bis dahin. Ciao.